Hey, hey zusammen und willkommen zu unserem Podcast The Orange Bite. Ich bin Tobias Hartmann, euer Host für heute und freue mich bereits seit einiger Zeit auf den heutigen Tag. Es ist sozusagen die Stunde Null oder der Urknall von unserem Podcast. Und offen gesprochen, so ein bisschen Puls habe ich schon. Es ist dann doch schon ein ziemlich neues Feld für uns alle. Wenn ich nicht gerade in neue mediale Abenteuer starte, beschäftige ich mich als Innovation Lead bei Avanade tatsächlich super stark mit Innovation im Kontext von Organisation, Technologie und Services. Das kann zugegebenermaßen teilweise stark konzeptioneller Natur sein, teilweise jedoch auch hochgradig experimentell. Und dankenswerterweise gelingt es mir fast immer, auch den Faktor Mensch hier in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist es ganz offen gesprochen auch, was mich antreibt. Aber jetzt genug von mir. In unserem Podcast wollen wir ja mit Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen über verschiedenste Aspekte und Dimensionen von Innovation sprechen. Dabei soll es bei weitem nicht nur um technologiebezogene Themen gehen, vielmehr möchten wir dort während unserem Austausch die Interaktion und die Aus- und Wechselwirkung von Innovationen mit Menschen im privaten und professionellen Umfeld in den Mittelpunkt stellen. Heute habe ich einen ganz besonderen Premierengast an Bord und freue mich, dass auch der CEO von Avanade für die Dachregion sich in unser Podcast-Universum wagt. Lieber Robert, servus und grüß dich. Ich freue mich sehr, dich heute als ersten und damit, man könnte fast sagen, geburtshelfenden Gesprächspartner bei The Orange Bite begrüßen zu dürfen. Am besten stellst du dich ganz kurz einmal selbst vor und erzählst uns mal, wer du bist.
Ja, Tobias, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, wer ich bin? Ja, Robert Gögele, lebe in München, bin als Italiener in Hamburg geboren. Ersten 20 Jahre in Deutschland gelebt, dann 11 Jahre in Südafrika gelebt, dann mal wieder 3-4 Jahre in Deutschland, dann 3 Jahre Italien und bin jetzt seit knapp 10 Jahren wieder in Deutschland. Habe meine ersten knapp 25 Jahre des Arbeitslebens bei der Siemens AG verbracht. Dann habe ich 3 Jahre Atos mitgemacht, habe da Manufacturing, Retail und Service geleitet und bin jetzt seit über 7 Jahren bei der Avanade für Dach verantwortlich. Privat, verheiratet, Patchwork-Familie, 2 Kinder. Hobbys sind im Wesentlichen Sport, Joggen, Skifahren, Golf spielen. Aber ich habe auch ein paar Themen in meinen Hobbys, die dich interessieren werden aus der Innovationssicht. Internet der Dinge, IoT. Ich versuche bei mir zu Hause, was immer es geht, mit IoT zu optimieren und automatisieren. Und ich habe die starke Ambition, CO2-neutral zu sein und mache das mit Solarzellen, Batteriespeichern, Elektroautos und so weiter und bin da auf einem ganz guten Weg.
Mega spannend, mega spannend. Es ist ja so, die Company, für die du tätig bist, ist ein Joint Venture aus Accenture und Microsoft. Und mal aus deiner Perspektive, der das Business jetzt in der Dachregion verantwortet, ganzheitlich, welche Rolle spielt denn die Nähe zu diesen beiden Platzhirschen?
Ja, also das ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil für uns als Organisation, dass wir eine Accenture im Rücken haben, die extrem viel Branchen-Know-how, Management-Consulting-Know-how hat, die auch so strategische Beratung macht, wo man dann schon einen guten Einblick bekommt, zusätzlich zu dem, was man von den Kunden hört, aber auch was deren Perspektive auf die verschiedenen Industrien ist, die Megatrends ist und so weiter. Und dass wir gleichzeitig über die Microsoft jemanden als Elternteil haben, sage ich mal, der extrem viel Technologieinnovation mitbringt und wo wir auch schon sehr früh Zugang zu den Technologien hat. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass die Microsoft ja auch sehr stark dann branchenspezifisch bereit ist zu investieren. Also wenn wir zum Beispiel aus der Accenture-Sicht mitbekommen, bestimmte Dinge passieren, bleiben wir mal bei der Produktionsindustrie und wir dann mit Microsoft zusammen diskutieren, wie wir dann diesen Trend unterstützen können. Und die Microsoft sagt, ja, wir haben die Industry Cloud für Manufacturing. Und diese Cloud wird dann spezifisch mit Fähigkeiten ausgestattet, die wir brauchen, um eine Transformation in den Manufacturing-Bereich zu machen. Dann haben wir, glaube ich, das Beste in Bezug auf, wo geht es strategisch hin und gleichzeitig, wie können wir das mit Technologie, Lösungen, auch Cloud unterstützen. Und die beiden zu haben, ist sehr hilfreich.
Das denke ich. Vor allem Microsoft hat da einen riesen Step in den letzten wenigen Jahren gemacht, eigentlich weg von dem Typischen, was wir vielleicht aus Verbrauchersicht kannten und auch das Business teilweise, so ein Stück weit irgendwo so in den grauen IT-Abteilungen gehostet hatte, hin zu einem wahnsinnig offenen und vielfältigen Konzern, der wirklich Innovation lebt und der die richtigen Menschen, glaube ich, auf die richtige Plätze gebracht hat, um genau in dem Feld anderen durchaus nicht weniger kreativen und innovativen Konzernen die Stirn bieten zu können. Aber mega spannend und ich habe verstanden und das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Asset, der nicht nur Innovation, sondern auch grundsätzlich so eine Aufstellung von Organisationen sehr gut hilft, die Kompetenz in verschiedenen Verticals von Beratungsseite und die Vielfältigkeit, die Accenture in dem gesamten Global Advisor-Geschäft eben macht, kombiniert mit sowas, was Microsoft eben wirklich als Full-Stack-Provider von der Hardware bis hin zu den innovativsten Cloud-Services hat, ist schon guter Rückenwind.
Das war ja auch so ein bisschen der Ursprung des Joint Ventures. Die Microsoft hatte bei der Gründung der Avanade gesagt, wir können gut Technologie, aber wir sind weder eine Service-Company noch eine Beratungs-Company. Das heißt, man lief da so ein bisschen Gefahr, viel Technologie zu machen, ohne unbedingt das genaue Problem zu verstehen. Ich sage es jetzt bewusst überspitzt. Und die Accenture hat gesagt, ja, wir haben die ganze Industriekompetenz, wir wissen, wie man komplexe Projekte liefert. Aber die Accenture zu dem Zeitpunkt hatte keinen Fokus auf die Microsoft-Plattform. Und deswegen hat man gesagt, man bringt die beiden zusammen, um so einen Provider zu schaffen, der dann eben den Microsoft-Stack oder heute würde man sagen, das Microsoft-Ökosystem versteht. Weil es gibt ja keine Lösungen, die nur mit einem Provider heute läuft. Das heißt, wenn aber der Nukleus so ein bisschen um das Microsoft-Ökosystem geht, dann ist das genau ein Thema für die Avanade.
Voll, voll. Und Thema Innovation ist mit Sicherheit auch eins der großen Felder für Avanade heute und auch in der Zukunft. So klar, also jetzt in meinem Engagement für Avanade ist es tatsächlich das Brot- und Buttergeschäft. Also ich stehe mit Innovation auf und gehe damit ins Bett. Also von dem her, mich begleitet es tatsächlich ununterbrochen nahezu, ist auch tatsächlich eben so eine Passion meinerseits. Aber aus deiner Sicht, der du das Geschick von einer durchaus sehr, sehr groß gewachsenen Organisation auch leitest, welchen Stellenwert und welchen Wertbeitrag hat für dich denn Innovation im Geschäftsmodell der Avanade?
Ja, die IT-Industrie ist ja grundsätzlich schnelllebig und insofern müssen wir per Definition uns ständig anpassen. Ja, du kennst ja unsere verschiedenen Geschäftsbereiche. Wir machen ja das digitale Arbeitsplatzthema, Data und Artificial Intelligence ist ein anderer Bereich, Cloud-Transformation als dritter Bereich und das Thema Business Applications als vierter. Fünfter dann unten drunter ist Security. Und wenn wir die verschiedenen Bereiche angucken, dann ist es zum Beispiel so, dass wir im Workplace heute praktisch kein Geschäft mehr machen, was wir vor 5 Jahren gemacht haben. Ja, vor 5 Jahren war es noch ein ganz großes Geschäft, irgendwo eine neue Windows-Version auszurollen. Das passiert ja heute kaum noch. Also es gibt noch einige wenige Firmen, die nicht up-to-date sind beim Arbeitsplatz. Aber wenn ich heute eine moderne Windows-Version habe, dann updatet die sich ja selbst. Das ist kein großer Aufwand mehr, dass man zu tausenden Arbeitsplätzen gehen muss, um Software aufzuspielen, sondern das geht dann in den sogenannten Evergreen-Modus. Das macht für den Kunden absolut Sinn, weil der Upgrade, wie du es gesagt hast, bringt ja nicht viel Innovation, war aber wahnsinnig teuer. Das heißt, Konzerne haben da Millionen ausgegeben, damit Provider wie wir die Software updaten oder zu versuchen, das weitgehend zu automatisieren. Das fällt weg. Ja, damit gebe ich also kein Geld mehr aus für Dinge, die nicht wirklich Innovation bringen. Stellt für uns das Problem dar, dass wenn ein großer Teil des Geschäfts mal wegfällt, man das mit neuen Sachen ersetzen muss. Und so bewegt man sich dann auf die Gefahr hin, so ein bisschen eine Floskel zu verwenden, wirklich die Value Chain nach oben. Das heißt, die Infrastruktur, wo die Schrauberei stattfindet, wird immer weniger. Und wir müssen immer mehr die Features, die die verschiedenen Technologien bieten, dem Kunden dabei helfen, diese Features so zu nutzen, dass Geschäftsprozesse besser werden. Ja, das heißt, wir müssen ständig schauen, was geht eigentlich in Richtung Commodity und wird wegfallen und was können wir tun, damit der Kunde tatsächlich dieses berühmte Mehrwertthema aus der Technologie rausholen kann. Ja, und das zieht sich aber durch alle unsere Geschäftsbereiche. Bei Workplace ging es jetzt am schnellsten, weil so viele Kunden natürlich auf Office 365 in die Cloud gewechselt sind. Die Server sind in die Cloud gegangen. Also wenn wir früher noch Exchange-Server für Kunden aufgebaut und betrieben haben, das ist alles weggefallen. Das wird als Cloud-Service heute direkt von Microsoft konsumiert. Das ist auch gut so. Man sieht das zum Beispiel bei den ganzen Ransomware-Attacks, die ja passieren, wo ständig Firmen angegriffen werden. Über die letzten 2 Jahre kann ich wirklich sagen, kein einziger Kunde von uns, der in Azure, also in der Cloud war, ist davon betroffen gewesen. Es waren immer nur Kunden, die das Ganze noch on-premise teilweise selbst betrieben haben, die dann teilweise erpresst oder gehackt wurden. Das heißt, diese Transition weg in die Cloud ist absolut sinnvoll aus ökonomischen Aspekten, aber auch aus Sicherheitsaspekten. Und wir versuchen jetzt halt uns zu fokussieren, dass wir auf dem Office 365-Umfeld, wie auch immer, dem Kunden helfen, ganze Prozesse zu automatisieren, die Qualität in Prozessen zu verbessern, das Ganze intuitiver zu machen. Und das ist eine ganz starke Veränderung, wenn vorher der Hauptskill mal war, wir wissen, wie wir Windows installieren. Ja, mit einem Mal muss ich eine Industrie oder einen Prozess verstehen und den User verstehen und nicht mehr nur die Technik. Aber das geht auch in den anderen Bereichen weiter. Wenn wir zum Beispiel Business Applications anschauen, also wo am Markt typischerweise SAP unterwegs ist oder eine Microsoft mit Dynamics unterwegs ist, der frühere Hauptanteil unseres Geschäftes dort war das Ding anzupassen auf Sonderwünsche des Kunden. Das wollen heute immer weniger Kunden, weil das A sehr aufwendig ist, lange dauert, man verliert Zeit, man gibt viel Geld aus und man will näher an den Standard. Ja, deswegen ist heute der Anpassungsgrad in den Projekten wesentlich niedriger geworden. Wir hatten früher eine Workforce, die zur Hälfte Anpassung gemacht hat und zur Hälfte Beratung. Jetzt ist es nicht mal mehr 25% Anpassung, weil die Kunden viel mehr sagen, customize mir das Ding nicht, bis es nicht mehr managebar und viel zu teuer ist, sondern hilf mir, meine Prozesse mit der Technologie weitgehend aus Standards abzubilden. Das ist wieder ein ganz anderes Geschäft. Früher hatte ich ganz viele Entwickler gebraucht. Jetzt brauche ich mehr Berater, die dann das System tweaken und nicht halbwegs neu schreiben. Und so zieht sich das durch unser ganzes Geschäft durch.
Ja, Wahnsinn. Und du hast es, glaube ich, auch in einem, nicht beiläufig, aber in einem Satz mit erwähnt, dass sich das Geschäft oder die Erwartungshaltung der Kunden auch stark in Richtung Value-Added Services dreht, also der Wert, der wirklich irgendwo auch messbar sein muss. Und wenn er nur, in Anführungszeichen, nur eine Effizienzsteigerung ist von Prozessen, die unter Umständen in der Vergangenheit manuell durch viele Hände gehen mussten, heute automatisiert werden können durch eine gewisse Intelligenz, vielleicht auch Arbeitskapazität für andere Dinge frei wird, dann sind das, glaube ich, auch wirklich die Themen, die technologisch sehr gut eben entsprechend mit einhergehen. Absolut.
So in ja, vor allen Dingen ist es ja so, man nimmt ja Leute, Prozesse oder Themen in die Automatisierung, die Leute ohnehin nicht machen wollen. Ja, also wenn du immer nur das Gleiche machst, da hat kein Mensch Spaß dran. Ja, diese typischen Administrationsthemen. Und wir haben in Deutschland immer noch einen Fachkräftemangel. Und wenn du dann fähige Leute mit Dingen beschäftigst, die keinen Wert stiften, ist es nicht hilfreich. Also sind die, auch wenn da immer Ängste geschürt werden, da fallen viele Jobs weg und so weiter, im Wesentlichen fangen die Leute dann an, Dinge zu machen, die wesentlich wertstiftender sind. Man hat dann mehr Zeit, um mit dem Kunden zu sprechen und weniger die Notwendigkeit, noch irgendwelche Masken mit Daten zu befüllen. Ja, das heißt natürlich auch immer, dass unsere Kunden dann die Prozesse anpassen müssen. Aber am Ende kommt was Effizienteres bei raus, was in der Qualität besser läuft und was auch die Leute nicht langweilt und wahrscheinlich dann zu weniger Stress führt. Ja, weil wenn ich den administrativen Kram erleichtere, kann ich eben den wertstiftenden Teil erweitern.
Absolut, absolut. Wenn wir mal so den Perspektivwechsel suchen, den ich auch sehr, sehr schätze und da natürlich auch super gern mit dir drauf einsteigen wollen würde. Es gibt ja so unterschiedliche Meinungen oder gar Haltungen in Bezug auf Innovation. So, da gibt es das eine Lager, die sehen Innovation beispielsweise als Mittel, um Marktentwicklungen entgegenzuwirken oder zumindest Schritt halten zu können oder voran sein zu können. Beispielsweise fällt mir jetzt gerade ein, die Evolution oder die Weiterentwicklung von Fahrzeugmodellen, so die berühmte Fahrzeugpflege bei den unterschiedlichsten OEMs, die sich da in diesen Märkten tummeln. Und offen gesprochen gibt's da ja so, wenn man mal die Jahre zurückschaut und auch das, was vielleicht jetzt zumindest eben angekündigt ist, sehr, sehr wenig Disruption, bis auf wenige Ausnahmen, dass neue Player in den Markt eintreten. Aber so die da sind, die sind jetzt nicht wirklich für die Disruption irgendwo berühmt-berüchtigt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch deutlich andere Strömungen, die sagen, also die wahre Innovation kann nur bedingt in dedizierten Product Innovation Teams geplant oder strukturiert oder stattfinden überhaupt. Die sagen dann vielmehr, es sollten Anreize geschaffen werden, dass so ein Mindset of Innovation innerhalb von ganz unterschiedlichen Organisationen entsteht. Und da geht es ja dann eher stark drum, Menschen, die im professionellen Umfeld unterwegs sind, so ein Stück weit zu ermutigen, dass sie ihre Ideen ausspeichern, also Dinge ausprobieren, zum Scheitern bringen und so ein Stück weit genau diesen willigen Innovatoren, nenne ich sie mal, die Sicherheit auch zu geben als Organisation, sich dadurch nicht zu diskreditieren. Ist also vielmehr so ein kulturelles Thema, wo es darüber hinaus natürlich aber auch noch jede Menge andere Abhängigkeiten gibt. Man nimmt es ja auch als Verbraucherin wahr, dass so eine Innovationspower oder der Innovationsmut von Startups im Vergleich zu einem DAX-Konzern beispielsweise mit Sicherheit so ein bisschen in einer anderen Liga spielen, zumindest anders beim Verbraucher ankommen. Und da vielleicht eine Frage dazu, deine Meinung mega gerne auch, welcher Kunde, also ohne dessen Namen jetzt heute preiszugeben, oder welche Branche hat dich denn da am meisten mit ihrer Innovationskraft überrascht, so in den letzten 18 Monaten?
Ja, also ich würde es jetzt eher mal auf Branchen beziehen. Ganz anderes Thema, weit weg von Technologie. Ich habe vor 1,5 Jahren festgestellt, dass ich eine Caseinallergie habe und ich kann keine Milchprodukte essen deswegen. Also nicht Laktose, sondern Casein. Also Butter geht nicht, Milch geht nicht, Sahne geht nicht. Alles, wo ansatzweise Milch drin ist, verursacht größere Probleme. Also musste ich mich mit dem Thema Alternativen beschäftigen. Und siehe da, es gibt für alles eine Alternative. Die meisten Produkte in die Richtung sind jetzt haferbasiert oder sojabasiert. Ja, aber wenn ich mir das heute dann konkret 2 Jahre später in unserem Supermarkt angucke, wo ich einkaufe, da sind mittlerweile mehr Hafer- und Sojaprodukte als Milchprodukte. Ja, nur leider fast nicht von deutschen Herstellern. Ja, das sind Schweden, das sind Dänen, Holländer, die da ganz vorne sind. Wenn man sich anguckt, Oatly hat als Investoren Blackstone, Natalie Portman und Oprah Winfrey, kriegen eine riesen Publicity daraus und sind ständig ausverkauft. Ja? Und das beeindruckt mich, weil es gleichzeitig, wir haben am Anfang über Nachhaltigkeit gesprochen, ganz viele Themen löst. Ja? Das ganze Thema Richtung pflanzliche Produkte, weg von tierischen, Leute mit Allergien versorgen und so weiter, hat mich echt beeindruckt. Aber mehr an der technologischen Baustelle wieder. Automobilindustrie war immer eine Innovationsbranche, ist aus meiner Sicht auch immer noch eine. Nur leider sind die Innovationen jetzt zurzeit halt nicht bei uns. Ja, ich wünsche mir nur, dass wir da in Deutschland schnell vorankommen.
Das ist ein hehrer Wunsch und da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Also man hat mich eifrig nicken hören oder spüren an vielen Stellen und so ein Punkt, den du da genial adressiert hast und der definitiv auch zentrales Thema von weiteren Folgen unseres Podcasts sein wird, ist definitiv Innovation in Richtung Sustainability, in Richtung sehr ernsthaften Themen, die uns auch durchaus hier in Mitteleuropa im vergangenen Jahr oder im laufenden Jahr getroffen haben, ist definitiv eben auch alles rund um Klima und wie wir auch was tatsächlich dafür tun können, so die Welt, die es nur einmal für uns gibt, die vielleicht auch jetzt in den nächsten Jahrzehnten vor den größten Änderungen stehen wird, so ein Stück weit lebenswerter machen und vor allem eben auch Existenzen absichern, die wir vielleicht nicht nur in der Nachbarschaft, sondern auch auf anderen Teilen unseres Globus haben. Und das ist definitiv so ein Thema, das mich wahnsinnig umtreibt und eigentlich die größte Challenge für die uns heutige bekannte zivilisierte Welt darstellt, nämlich die Klimakrise, und da ist Nachhaltigkeit mit Sicherheit ein kleiner Teil da drin. Aber auch da den Loop zu schließen, haben wir uns natürlich schon sehr früh auch die Frage gestellt, wie kann Avanade helfen, so dieser existenziellen Herausforderung zu begegnen, also Stichwort Klimakrise oder konkreter in deine Richtung, Robert, auch mega gern. Siehst du in Bezug auf Sustainability Hebel, um Unternehmen, also um unsere Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, auf unserer Seite, also Services, Leistungen, Men- und Women-Power, die in irgendeiner Art und Weise von Avanade in Richtung unterschiedlichster Industrien unserer Kunden entsprechend angeboten werden können, um dort wirklich einen Wertbeitrag zu leisten?
Ja, also du weißt, mir liegt das Thema sehr am Herzen. Es ist auch ein ernsthaftes Thema und ein wichtiges Thema. Und ich versuche natürlich immer zu verstehen, was machen unsere Kunden da? Da kann man immer schön den Annual Report durchlesen. Und da ist es fast egal, bei welchem Konzern du den Annual Report durchliest. Es ist fast, als ob sie voneinander abgeschrieben hätten. Es ist immer das Gleiche. Und ich glaube, wir als Company mit dem Anspruch, den wir auch haben, müssen da aufpassen, dass wir nicht Window Dressing machen. Ja? Also, dass wir so tun, als ob wir was tun, wir tun aber nichts. Ja? Es ist ganz populär ist dann, man redet dann über Green Data Center. In dem Moment, wo das Data Center mit grünem Strom betrieben wird, das kann aber jeder selber machen, indem er einfach seinen Stromvertrag ändert und eben zu dem grünen Stromprovider geht. Dann habe ich auch ein Green Data Center. Ja? Also das heißt, wenn wir von Green Data Center reden, dann muss man schon ein bisschen mehr machen. Da geht es dann wirklich darum, wie optimiere ich eigentlich den gesamten Stromverbrauch im Rechenzentrum, weil der grüne Strom, den ich fürs Data Center brauche, den nehme ich ja irgendwo anders weg. Ja? Und im Grunde genommen geht es ja darum, zwei Dinge zu schaffen. Erstmal wollen wir natürlich alles Richtung grünen Strom über eine gewisse Zeit. Aber um das zu schaffen, müssen wir auch Verbrauch senken. Das heißt, da muss man eben genau gucken. Ein Green Data Center heißt nicht mit grünem Strom, sondern auch absolut optimiert, was Verbrauch angeht. Ja, also über virtuelle Maschinen und so weiter. Dass man eben nur dann davon spricht, wenn man wirklich eine Veränderung geschaffen hat, wenn man signifikant den Verbrauch reduziert hat. Aber das ist das Gleiche bei anderen Themen. Wir als Avanade, wir können natürlich den Kunden helfen, sowas zu optimieren in Richtung Optimierung der Rechenzentren. Die meisten Rechenzentren verbrauchen, ich glaube, die Kosten sind um die 40% Strom. Ja, das heißt auch ein Kostenfaktor, unabhängig von dem ideellen Wert, der damit verbunden ist. Aber wenn wir uns über Datenzentrum hinaus die Themen angucken, dann haben wir andere Hebel, die wir auch nutzen können. Ja, ein sehr naheliegender, jetzt haben wir in Corona alle gelernt, alles über Teams zu machen. Dadurch haben wir enorm viel Reisen gespart, also auch bei uns intern, aber auch unsere Kunden. Die Airlines hat es nicht gefreut, die Straßen waren etwas freier. Aber ich glaube, da den Firmen zu helfen, weiter möglichst viel virtuell zu machen, entsprechend die Prozesse verstehen, die vielleicht schwer virtuell abbildbar sind, kann man die vielleicht auch noch virtuell abbilden. Nicht damit alles nur noch virtuell ist, aber damit zumindest die Möglichkeit da ist, Leute überall mit einzubinden. Und auch wenn man sich die meisten Städte anschaut, Peak Traffic Time, jeden Morgen zwischen 7 und 9 sind die Straßen zu, weil die Leute irgendwo ins Büro fahren. Das ist ja natürlich, wenn ich an der Fertigung bin, muss ich meine Schichten einhalten, aber für die ganzen Leute, die im Büro sind, nicht notwendig. Also wenn wir da Wege schaffen, dass man das lösen kann, indem man die Möglichkeit schafft, dass die Leute eben nicht ins Büro müssen, auch bei Themen, wo sie heute noch ins Büro sind, dann können wir einen Beitrag leisten. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, wo wir schnell was schaffen können, ist mit dem, ich habe vorhin gesagt, Data und AI. Wenn wir uns die Wertschöpfungskette unserer Kunden angucken, dann haben die ja für jeden Prozess Systeme, wo sie wissen, was sie dort machen. Und ich kann zum Beispiel für jeden Prozess, wenn ich alle Systeme anzapfe, verstehen, wie viel Strom verbraucht der Prozess, damit assoziiert, was ist der CO2-Verbrauch in dem Prozess. Typisches Beispiel ist Logistik. Ja, wenn eine Firma nicht optimierte Lager hat und die LKWs das Ding von A nach B fahren müssen, mehrere Male, was bei vielen Firmen so ist, jede LKW-Fahrt in Europa heute noch einen riesen CO2-Verbrauchsfaktor, aber auch wenn ich es auf die Bahn oder sonst was bringe, jeder Transportweg hat irgendeinen CO2-Impact. Und wenn ich helfen kann, Transparenz zu schaffen, wo wie viel CO2 entsteht, in welchem Prozess, und dann zum Beispiel über AI die Logistik optimieren kann, also künstliche Intelligenz nutzen. Das haben wir mit einem Kunden hier gemacht aus der Stahlindustrie. Der hat seine Transportkosten um die 30% reduziert. Aber interessanterweise im ersten Schritt nur geguckt, was spare ich mir, und hat den CO2-Teil gar nicht mitgerechnet. Ja, im Nachhinein haben wir gesagt, Mensch, ihr habt ja auch einen riesen CO2-Impact hier, dadurch, dass 30% weniger Lastwagen fahren müssen. Dann kann man, indem man mit Daten intelligent Transparenz schafft, da helfen, Entscheidungen zu treffen, die einen Beitrag leisten. Ja, weil in den meisten Fällen haben die Kunden zwar alles, ja, weil sie produzieren ja heute was, sie liefern was und so weiter, aber die Systeme, die da drunter liegen, sind nicht unbedingt integriert, oder ich habe bei vielen Systemen gar keine Daten. Da können wir den Kunden helfen zu verstehen, wo entsteht denn wie viel und wie kann man dagegen steuern. Das geht aber auch viel weiter. Auch das Thema Fair Trade ist ja heute auch ein großes Thema. Man muss ja sich nicht nur auf seine eigene Wertschöpfungskette konzentrieren, sondern gerade im Kontext vom Wert Fair Trade auch auf die Lieferanten, die man noch hat. Alle großen Konzerne haben ganz viele Zulieferer überall in der Welt. Und da will man auch verstehen, sind die Zulieferer alle CO2-optimiert auf der einen Seite, aber verhalten die sich auch gegenüber ihren Mitarbeitern fair? Wir kennen die ganze Diskussion aus der Textilbranche und da kann man auch wieder mit Social Listening zum Beispiel rausfinden, ist vielleicht einer meiner Provider heute jemand, der viel schlechte Publicity kriegt? Und wenn ja, ist da was dran oder ist da nichts dran? Aber ich glaube, als Brand heute, und wir haben ja viele starke Brands im Deutschland, Österreich, Schweiz-Markt, kann man nicht aufhören, nur seine eigene Lieferkette für CO2 zu optimieren, sondern auch die ganzen Zulieferer mit reinzuholen. Und ohne da viele Daten zu haben und die auszuwerten, geht das nicht. Und da können wir einen großen Beitrag leisten, weil wir den Firmen helfen können, an diese Daten ranzukommen und da Sinn draus zu holen.
Absolut, ja. Und das bedeutet ja nicht, dass wir die komplette Produktionsstrecke, / die komplette Chain eben von einem Unternehmen stilllegen müssen dazu, sondern eigentlich ist genau die wertvolle Beigabe, die wir von unseren Kunden oder von Unternehmen eben erhalten können, tatsächlich eben das Thema Daten. Und daran mangelt es ja heutzutage nicht mehr, sondern auch das hast du ja schon gesagt, es geht eher darum, was mache ich mit den Daten, und ich komme durchaus bei Kostenoptimierung glücklicherweise auch sehr schnell an der einen oder anderen Stelle durchaus auch in Richtung Sustainability und andersrum, sodass es eigentlich wieder so eine Situation ist, wo ein Value auf unter Umständen beiden Seiten entsteht, der wahnsinnig attraktiv ist und natürlich eben in der heutigen Zeit auch mehr als Relevanz hat in eigentlich jeder Organisation. Und das fängt im Kleinen an. Kann mich da durchaus auch erinnern an sehr kreative Ansätze, wo es so ein Employee Footprint Dashboard gab oder gibt, wo tatsächlich eben auch beleuchtet wird, in großen wie auch kleinen Organisationen, was bedeutet es denn, wenn in einer Abteilung, in einem Großraumbüro beispielsweise eben die Lichter oder auch Produktionshallen, die Lichter während der vielleicht getakteten Pause ausgeschalten werden oder die Klimaanlage entsprechend reduziert zum Einsatz kommt etc. Da gibt es durchaus eben auch Modelle, wie so ein gewisses Bewusstsein auch bei Mitarbeitenden in Unternehmen oder Institutionen geschaffen werden kann und sowas einfach so ein Stück weit präsenter wird, dass jeder seinen Beitrag leisten kann, bis hin dann wirklich zu den großen Rädern, die gedreht werden können, Optimierungen, Automatisierungen, die damit anstehen. Absolut.
Absolut. Ich kann das auch für mich privat sagen, seitdem ich Solaranlage und Batterien und so weiter habe und versuche, CO2-neutral zu sein, habe ich natürlich auch ein Cockpit, wo ich sehe, wie viel Strom verbrauche ich gerade. Da kann ich mir dann auch Alerts setzen, aber wie viel will ich gewarnt werden? Und in dem Moment, wo man weiß, oh, da ist jetzt wieder ein großer Verbraucher angegangen, da schaut man auch dann drauf und sagt, was war denn das jetzt wieder? Ja, und so weiß man, was das Ganze beeinflusst und kann es gegensteuern. Und dein Gedanke gerade, das auf den Fertigungsbereich zu übertragen, ist absolut möglich in manchen Bereichen, dass man sagt, da macht es Sinn. Ja, bei bestimmten vielleicht nicht, bei anderen wieder schon. Aber typischerweise hilft es sehr, wenn man Informationen hat, um dann gegensteuern zu können. Solange ich gar nicht weiß, was es antreibt, kann ich es auch nicht beeinflussen.
Absolut, ja. Und da wird auch wenig Change dann stattfinden, weil diese Try-and-Error-Kisten, die kann man versuchen. Besser ist es, wenn man wirklich auf Sicht in dem Kontext fährt, beziehungsweise den Lichtkegel vielleicht erhöht und die Transparenz dort erhöht. As time flies by, würde ich dir gerne eine persönliche Frage stellen, Robert. Nehmen wir mal an, du müsstest dich entscheiden mit einer Persönlichkeit, außer deiner Frau, deinem besten Freund oder etwaigen Haustieren, einen Monat lang ohne medialen Kontakt zur Außenwelt in einer Raumkapsel verbringen zu dürfen oder zu müssen. Wer wäre das und warum?
Oh, das wäre Bill Gates, weil ich glaube, ich könnte in dem Monat von Bill Gates so viel lernen. Er hat so einen breiten Interessensschatz. Also er versteht ja das Thema Technologie sehr gut. Er hat sich mit Gesundheit auseinandergesetzt. Er hat sich aber auch mit ganz vielen Problemen der Welt auseinandergesetzt. Wenn du dir schaust, was die Bill und Melinda Gates Foundation alles gemacht hat, die fördern Climeworks, um CO2 aus der Welt zu kriegen. Sie helfen, über Impfstoffe in den Entwicklungsländern weiterzukommen. Mich fasziniert, wie jemand so breit aufgestellt ist, was die wesentlichen Themen der Welt beschäftigt. Und ich glaube, von dem könnte ich in einem Monat viel lernen. Wenn ich Bill Gates nicht zu fassen kriegen würde, dann wäre es wahrscheinlich Elon Musk, weil mich das auch extrem fasziniert, wie jemand sowas Etabliertes, seit 100 Jahren Etabliertes, wie in der Automobilindustrie praktisch von oben nach unten umkrempelt, aber nicht da aufhört, sondern wenn du dir anschaust, was SpaceX heute macht. Ja, die ESA, die NASA, die bauen mit Boeing und Co. seit Jahren Raketen und innerhalb von 5 Jahren sind sie fast obsolet geworden, weil jemand das Ding einfach neu gedacht hat. Und Leute, die sowas machen, die faszinieren mich einfach. Und wenn ich einen Monat mit jemandem verbringen müsste, dann bräuchte ich Gesprächsstoff für einen Monat, wenn ich nicht ins Internet komme.
Fair enough, fair enough. Ich dachte schon, du hättest dem einem der Schöpfer von 2 deiner Fahrzeuge ein gewisses User-Feedback dann auch noch zukommen lassen. Aber das ergibt sich vielleicht auch in dem Monat, falls Bill Gates keine Zeit hat. Fein. Robert, ich habe das Gefühl, ganz offen gesprochen, dass wir uns nicht das letzte Mal in diesem Format austauschen. So wenig wie die Welt stillsteht, so tut's Avanade, so tust du das. Und ich würde mich mega freuen, in einer vielleicht gar nicht allzu fernen Zukunft, in einer weiteren Folge, vielleicht das eine oder andere Thema von heute oder vielleicht auch neue Themen, die bei uns aufploppen, nochmal gemeinsam mit dir zu durchleuchten, vielleicht nochmal ein Stück weit zu detaillieren. Wird mir mega Spaß machen und ich hoffe natürlich auch, dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat, heute mit mir sozusagen die Orange Bite auf die Beine zu helfen. War ein mega toller Austausch. Vielen lieben Dank für deine Zeit und hoffentlich bis ganz bald.
Sehr gerne, Tobias. Ich hoffe, den Hörern macht es auch Spaß.